Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorpolitisch Meets. Heute mit Arndt Pollmann, Autor von Menschenrechte und Menschenwürde zur philosophischen Bedeutung eines revolutionären Projekts. Hallo Arndt.
Hallo Sebastian, herzlichen Dank für die neuerliche Einladung. Freue mich.
Genau, du sagst ja schon neuerlich, wir haben schon mal miteinander gesprochen. Trotzdem wird nicht jeder das alte Gespräch gehört haben. Auch ich kann es aber natürlich empfehlen, das noch nachzuhören. Möchtest du dich noch mal mit wenigen Worten kurz selber vorstellen?
Natürlich gern. Arndt Pollmann ist mein Name. Ich unterrichte als Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Die Alice-Salomon-Hochschule ist eine sogenannte Sage-Hochschule für angewandte Wissenschaften. Sage, das steht für soziale Arbeit, Gesundheit und Erziehung. Das sind so die Bereiche, in denen man dort Studiengänge studieren kann. Und ich bin sozusagen von Haus aus Philosoph und dort zuständig für Ethik, Moralphilosophie, politische Philosophie, Sozialphilosophie, Bildungsphilosophie und manchmal auch ein wenig Wissenschaftsphilosophie. Ich bin promoviert zum Begriff der Integrität, Aufnahme einer sozialphilosophischen Personalie, so hieß das Buch damals, und habe mich dann in der Folgezeit sehr ausführlich mit den Menschenrechten beschäftigt und insbesondere hier auch mit dem Verhältnis von Menschenrechten und Menschenwürde. Daraus ist ein Buch entstanden und du warst so freundlich, es zu lesen und hoffentlich auch mit Gewinn. Und deshalb haben wir uns das erste Mal getroffen, um über Menschenrechte zu sprechen. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, über die Menschenwürde ein wenig genauer uns zu unterhalten.
Genau, ich habe es gelesen und zwar mit sehr viel Gewinn. Ich kann es auch jedem nur empfehlen, denn selbstverständlich ist auch so ein ausführliches Gespräch, deckt nicht alles ab, was im Buch drinsteht. Das heißt also, man kann sich unser Gespräch anhören und das Buch trotzdem noch lesen. Das soll gehen, habe ich gehört.
Natürlich.
Wir hatten uns ja überlegt, wie wir einsteigen. Das ist ja immer in so einem Podcast, wenn man einen aktuellen Bezug hat, ist ganz cool. Und genau. Wir haben beide kurz geredet über diese Szene im Weißen Haus, die inzwischen, glaube ich, durch die Medien gegeistert ist, von denen die meisten mitbekommen haben werden. Das Zusammenstoß, könnte man es ja fast nennen, von dem ukrainischen Präsidenten Zelensky mit Donald Trump und seinem Vizepräsidenten J.D. Vance. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du diese unwürdigen Szenen gesehen hast?
Ja, du sagst schon, unwürdige Szenen. Also ich meine, es war ja ein bizarrer Moment, der weltpolitisch vermutlich in Erinnerung bleiben wird. Und die Szenerie ist schon vielfältig natürlich in alle Richtungen interpretiert worden. Aber was mir aufgefallen ist bei einigen dieser Deutungen, dass manche Kommentatorinnen und Kommentatoren darauf hingewiesen haben, Trump und Vance hätten den ukrainischen Staatspräsidenten gedemütigt und entwürdigt. Und andere Kommentatorinnen und Kommentatoren haben hingegen gesagt, dass das Verhalten von Trump und Vance selbst würdelos gewesen sei. Das ist verschiedentlich in diesen Deutungen sozusagen rhetorisch aufgeschieden. Und beides ist, glaube ich, sehr erklärungsbedürftig, nicht? Was heißt es, dass hier ein Staatspräsident gedemütigt und entwürdigt worden ist? Und was heißt es, dass die Bullies, ja, die anderen beiden, den Staat der USA verkörpernden Persönlichkeiten hier durch ihr eigenes Verhalten sozusagen eine gewisse Würdelosigkeit an den Tag gelegt haben. Beides ist jeweils erklärungsbedürftig, aber vielleicht gibt es dort halt eben auch einen unmittelbaren Zusammenhang, nicht, der darin bestehen könnte, dass man vielleicht die eigene Würde verletzt oder verspielt, indem man anderen Menschen, ja, ihre Würde streitig macht. Und das soll das Thema vielleicht der nächsten paar Minuten sein in unserem Gespräch.
Genau. Denn das ist, wie du sagtest, jemanden entwürdigen und selber sich würdelos verhalten, vielleicht ja nicht genau dasselbe. Wo würdest du dann den Unterschied ziehen? Wie ist der Zusammenhang?
Ja, also ich will auf diesen Zusammenhang gleich gern ausführlicher zu sprechen kommen. Vielleicht darf ich kurz ein wenig, sagen wir mal, historisch oder filmhistorisch ausholen. Ich habe zufällig vor ein paar Tagen noch einmal den ersten Teil von Der Pate im Jahr 1972 gesehen. Ich kann nur allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, mal auf YouTube die allererste Szene, also die Anfangsszene von Der Pate Teil 1 nachzuschauen. Das ist die Szene im Oval Office wirkt fast wie eine Wiederholung dieser Szene. Das ist wirklich unglaublich. Also was passiert? Also wir sehen in dieser allerersten Szene einen dunklen Raum und einen Besucher im Halbschatten auftauchen, der, wie wir dann gleich erfahren, mit dem Don, also dem Gottvater, dem Paten spricht, der diesen Herrn offenbar empfängt. Draußen ist die Hochzeit der Tochter des Paten in vollem Gange, aber hin und wieder begehren halt eben einige der anwesenden Gäste den Gottvater, den Paten besprechen. Und dieser Mann ist ganz verzweifelt, nicht? Und er bittet den Paten um Unterstützung, um Gerechtigkeit, ja, ausdrücklich. Was ist geschehen? Dieser Mann, offenbar ein italienischer Einwanderer, liebt die Vereinigten Staaten, schätzt die Vereinigten Staaten, ist gerne in Amerika, hat sich ein Leben aufgebaut, aber seine Tochter ist von zwei jungen amerikanischen Männern bedrängt, wahrscheinlich missbraucht, jedenfalls körperlich schwer misshandelt worden und fast gestorben offenbar und liegt im Krankenhaus schwer verletzt. Das ist fast so wie die Bilder von den ukrainischen Kriegsgräulen, ja, die Zelensky für das Gespräch ja auch mitgebracht hatte. Und dieser Mann sagt, ich schätze Amerika, ich liebe Amerika, aber ich habe mich an die Polizei gewandt und mir wird nicht geholfen. Helfen Sie mir doch. Helfen Sie mir, verhelfen Sie mir zur Gerechtigkeit. Und jetzt ist es so, wenn man den Paten kennt, ja, das ist die Anfangsszene, aber wir wissen, wenn wir den Film schon mal gesehen haben, worum es geht, dann ist es oder wäre es ein leichtes, nicht, für den Paten, hier für Gerechtigkeit zu sorgen. Wir wissen, was er machen würde. Er schickt halt einfach zwei Leute los und die sorgen dafür, dass diese beiden jungen Herren da Manieren beigebracht bekommen, wenn sie es denn überhaupt überleben. Aber der Don zögert, ja, und sagt: Erstens, warum bist du überhaupt zur Polizei gegangen? Warum bist du nicht gleich zu mir gekommen? So. Und dann nimmt diese Szene eine seltsame Wendung und der Don sagt: Warum soll ich dir jetzt helfen? Du hast mich nie in dein Haus zum Essen eingeladen. Also was der Don ihm zu verstehen gibt, das ist, dass sich sein Besucher in der Vergangenheit undankbar verhalten hat. Ja, so wie J.D. Vance dann sozusagen verschiedentlich den ukrainischen Präsidenten dazu aufgefordert hat oder nachgefragt hat: Haben Sie sich eigentlich schon mal bedankt? Ich glaube, es sind ungefähr 90 Mal, ja, die Zelensky sich schon beim amerikanischen Volk bedankt hat. Also diese Szenerie erinnert mich sehr stark an diese Szenerie im Oval Office. Am Ende ringt sich der Don dann doch durch, ja, und sagt: Wenn du mir mal einen Gefallen tun wirst, dann tue ich dir jetzt doch diesen Gefallen. Aber die Szenerie ist eine, sag mal, bedrückende, in der es zwar einerseits um Gerechtigkeit geht, aber andererseits auch um das, was man vielleicht jetzt, sagen wir mal, einer italienischen Mafia-Familie vielleicht nicht die Würde, sondern eher die Ehre nennen wird. Ja, die Geschichte des Paten ist eine Geschichte, also wenn man das, ich glaube, man tut der Geschichte jetzt keinen Zwang an, wenn man sagt, es geht im Wesentlichen um die Ehre, ja, einer Familie oder auch einer Gangstertruppe. Ja. Und wie jetzt das Verhältnis von Ehre und Würde beschaffen ist, nicht? Dazu sage ich gleich gern auch nochmal etwas mehr.
Aber es ist spannend, dass du das mit der Gangstertruppe gebracht hast, denn der Jörg Scheller, der postet ja gerne von Bodycount Zitate Und da gibt es eben auch ein berühmtes Zitat, das sagt, ja, Trump is a Gangster. Und da wurde dieser Vergleich auch schon gezogen. Aber genau, also du sagtest ja, die Szene hat sich seltsam entwickelt und du hattest mich vorher darauf aufmerksam gemacht, deswegen habe ich den Part natürlich auch nochmal geguckt und hast recht, das erinnert schon sehr stark daran. Aber wie ist denn jetzt dieser Zusammenhang zwischen Ehre, Würde, ich verhalte mich selbst entwürdigend und ich entwürdige jemanden anderen?
Ja, ich glaube, das Bedrückende an dieser Szene ist gewissermaßen, oder beiden Szenen, ist zunächst, dass man spürt, dass jemand mit einem echten Problem verzweifelt und mit einer, sagen wir mal, tiefen Erwartung an Gerechtigkeit zu jemandem kommt, der ihm dann im Gegenzug zu verstehen gibt, dass er im Grunde völlig, sagen wir mal, ohne die Hilfe, ja, des Paten oder jetzt des amerikanischen Präsidenten völlig ohnmächtig und hilflos ist und im Grunde der Ungerechtigkeit ausgeliefert, nicht? Dass Vance und Trump den Zelensky darüber hinaus sogar auch noch verhöhnt haben, ja, durch ihr Verhalten, das kommt vielleicht auch noch hinzu. Wenn wir im Zusammenhang der Mafia-Familie von einer Frage der Ehre sprechen, die Kommentatorinnen und Kommentatoren aber der Oval Office-Szene das Ganze oft in der Begrifflichkeit von Würde thematisiert haben, dann hat sich grundbegrifflich ja irgendetwas verändert. Und dazu muss man vielleicht zunächst ein paar Dinge sagen. Es gibt in der Soziologie oder auch in der Sozialphilosophie so ein paar Überlegungen und Untersuchungen dazu, dass die Ehre im Wesentlichen ein Begriff von vormodernen, traditionellen, hierarchisch organisierten Gesellschaften ist, in denen man einen so qua Geburt und qua Beruf und qua gesellschaftlichem Stand eine fest zugeschriebene Position im gesellschaftlichen Gesamtgefüge hat und der versucht man irgendwie mal mehr, mal weniger gerecht zu werden und das, was wir als Ehre bezeichnen, in diesen vormodernen Gesellschaften. Oder auch in, sagen wir mal, modernen Parallelgesellschaften, nicht? In denen auch heute noch der Begriff der Ehre, ja, eine herausragende Rolle spielt. Zielt dann gewissermaßen auf die Frage, ob jemand dieser besonderen gesellschaftlichen Stellung, die ihm zugewiesen ist, auch gerecht wird. Und die Soziologie der Ehre beobachtet nun mit der Moderne, wenn man so will, einen Egalisierungsschub in Richtung Würde. Was ist damit gemeint? Der Begriff der Würde ist, sagen wir, konnotiert oder weist deutliche Bezüge zu der Annahme auf, dass der Mensch als Mensch einen gleichen Wert hat. Die Ehre zielt auf die besondere Stellung innerhalb eines gesellschaftlichen Gesamtgefüges und der Begriff Würde zielt auf die Gleichheit aller Menschen, gewissermaßen entkleidet aller besonderen gesellschaftlichen Bezüge. Und die These ist jetzt nicht etwa, dass der Würdebegriff den Ehebegriff ersetzt hat, aber die These ist, dass mit den modernen Gesellschaften die Gleichheit aller Menschen sozusagen in den Vordergrund rückt, ja, und die Ehre gewissermaßen in den Hintergrund. Das bedeutet nicht, dass nicht auch heute noch Ehre oder Stellung, Reputation, Image, sagen wir heute eher, ja, noch eine Rolle spielen würde, aber die Frage der Würde ist eine leicht andere, nämlich verhalten sich Menschen einander gegenüber so, dass sie sich durch ihr Verhalten wechselseitig zum Ausdruck bringen, dass sie sich als Menschen wie du und ich, als gleichwertige Menschen, ja, mit Würde und einem Recht auf ein menschenwürdiges Leben sagen, anerkennen und umgekehrt der Versuch einer Entwürdigung oder Praktiken der Entwürdigung zielen gewissermaßen auf das Gegenteil, nämlich nicht wie bei der Entehrung darauf, jemanden die besondere Stellung in einem gesellschaftlichen Gesamtgefüge streitig zu machen, sondern eben den Anspruch streitig zu machen, ein gleichwertiger, gleichwertvoller Mensch unter anderen gleichen Menschen zu sein.
Und das finde ich ist ein sehr spannender Aspekt, denn bei dieser Diskussion um diese Trump-Vance-Zelensky-Geschichte gibt es ja zwei Seiten. Also es gibt ja auch diejenigen, die sagen, Zelensky wäre derjenige gewesen, der sich schon ungebührlich verhalten hätte, Trump und Vance gegenüber, dadurch, dass er, keine Ahnung, da vor laufenden Kameras irgendwie diskutieren wollte. Ich muss gestehen, ich habe nur die Ausschnitte gesehen, ich habe die gar nicht in voller Länge gesehen, die Pressekonferenz. Aber eine Frage, die ich viel interessanter finde, ist, wie gehen wir denn jetzt mit solchen Sachen um? Denn du sagtest ja, also der Würdebegriff, der zielt ab auf die Gleichwertigkeit aller Menschen, die wir haben. Ja, jetzt würde ich sagen, natürlich hat ein Zelensky und ein Trump, die haben beide als Menschen Menschenwürde. So wie sie sich dort aber begegnet sind, waren sie ja eben gerade nicht gleichwertig. Denn der eine ist ja ganz eindeutig als Bittsteller gekommen, der brauchte was, wie du gesagt hast. Der ist dem anderen ausgeliefert, der weiß das auch. Jetzt würde ich sagen, ein höflicher Gastgeber würde das niemals ausnutzen. Und schon gar nicht in der Form, dass er seinen Gast bloßstellt, sondern wenn, dass man das hinter geschlossenen Türen diskutiert. Aber also, wie gehe ich damit um, wenn ich sage, ich habe einen Begriff, der eigentlich auf eine Situation ausgelegt ist, wo wir diese Gleichwertigkeit betonen wollen, aber schon im Setting quasi ein Riesenmachtgefälle da ist, weil der eine sagt, ich brauche was, ich brauche dich, sei es ne, der Bittsteller beim Paten oder sei es Zelensky bei Trump, und der andere sagt, tja, dann mach dich jetzt mal klein, sonst kriegst du es nicht. Denn ich weiß ja, dass du mich brauchst.
Wir haben es ja hier nicht gerade mit einer alltäglichen Situation zu tun, weil hier sozusagen Staatsoberhäupter sozusagen aufeinander prallen und sich auf ungebührliche Weise zueinander verhalten. Wie du schon sagst, einige haben das ja auch Zelensky vorgeworfen. Das finde ich sehr ungerecht, weil man gewissermaßen ja auch betrachten muss, es geht ja um diese Anzugsfrage, nicht? Warum er keinen Anzug getragen hat. Er hat nun mal sich und seinen Leuten versprochen, ja, erst wieder einen Anzug zu tragen, nicht, wenn der Krieg vorbei ist. Das ist ein Versprechen, das er sich selbst und seinen Leuten gegeben hat. Und der Versuch, ihn von diesem Versprechen abzubringen, ja, kann selbst als ein Versuch der Brechung, ja, oder auch der Demütigung verstanden werden. Es ist trotzdem natürlich keine Allerweltsituation. Wir haben gleichzeitig, sagen, historisch katastrophale, sagen, Bezüge, Ereignisse, Entwicklungen, in denen der Würdebegriff sozusagen eine wichtige Rolle gespielt hat. Wir werden vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, nicht, dass die verfassungs- und menschenrechtliche, sagen wir mal, Erfolgsgeschichte in Anführungszeichen der Würde eben auch eine Reaktion auf zwei katastrophale Weltkriege und insbesondere den europäischen und insbesondere auch den deutschen Faschismus und Totalitarismus ist. Auch da geht es um Entwürdigung, wenn wir an Gestapohaft, Konzentrationslager, an Gaskrieg, an die Atombombe und so weiter denken. Nicht gerade um alltägliche Situationen. Und wir haben aber auch eine Verwendung des Begriffs Menschenwürde im Sinne von menschenwürdig oder menschenunwürdig in, ich sag mal, eher alltäglichen Zusammenhang. Wenn wir uns zum Beispiel auf irgendeinem Amt als Bittsteller fühlen und auch so behandelt werden, wenn wir in Arbeitsverhältnissen, die wir als unwürdig bezeichnen, sagen, ausgebeutet werden, dann sind das, sagen wir mal, verglichen oder vergleichsweise eher alltägliche Situationen. Und was ist jetzt diesen Situationen gemein? Und das kann man sich anhand des Begriffs der Demütigung ganz gut vor Augen führen. Demütigung, das ist, wenn man so will, der paradigmatische, also der typische, musterhafte Beispiel, Fall für eine soziale Praktik, die sagen, entwürdigend ist oder zumindest sein kann. Ich habe mir mal genauer die wortgeschichtliche, also etymologische Herkunft dieses Begriffs angeschaut. Da steckt ja der Mut drin und das D. Und ich habe gedacht, das D wäre einfach die Verneinung von Mut. Und das war meine ursprüngliche Idee. Demütigung wäre dann, wenn man so will, der Versuch, jemanden den Mut zu nehmen oder so. Aber das ist eine ganz falsche Fährte. Also vergessen Sie das gleich wieder. Mut heißt ursprünglich so viel wie festen Willens sein. Und das D ist über Umwege abgeleitet von einem althochdeutschen Wort, dass man als dienen oder vielleicht am besten sozusagen über setzen oder sich übersetzen kann. Das ist also jemand, der festen Willens ist, zu dienen. Ja? Demütig hat was damit zu tun, dass man dienstwillig zu sein oder knechtisch gesinnt zu sein. Und in dieser Bedeutung ist es zum Beispiel auch in die christliche, religiöse Sprache sozusagen eingesickert. Demut vor Gott bedeutet letztlich, nicht, du bist mein Herr, ich bin dein Knecht. Nicht? Und wenn man das so versteht, ja, dann ist der Versuch, einen anderen Menschen zu demütigen, der Versuch, einen anderen Menschen zum Knecht zu machen, ja, und sich zum Herrn oder zur Herrin über diesen Knecht aufzuspielen. Nicht? So. Und das ist, wenn man so will, die Gemeinsamkeit von alltäglichen und nicht so alltäglichen Situationen, in denen die Würde thematisch wird. Nicht? Dass jemand versucht, den anderen in dem Sinne zu demütigen, dass er ein Machtverhältnis, wie du gesagt hast, nicht nur zu etablieren, sondern, sagen wir mal, demonstrativ zu wiederholen oder auch zu stabilisieren oder zu exekutieren versucht. Ich bin dein Herr, du bist mein Knecht, und das bedeutet letztlich, du bist vollständig abhängig von mir. Ich kann mit dir machen, was ich will, und wenn ich will, lasse ich dich draufgehen. Ja? Und das ist, wenn man so will, das, was den Paten und einen Trump gewissermaßen miteinander verbindet.
Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob Trump das nicht am Ende als Lob empfindet.
Ja, nein, natürlich. Der wäre gern, ja, das ist ja der, wenn man so will, der schlechte Witz an dieser Sache und auch an diesem Vergleich, nicht? Dass der Trump eben viel stärker in einer Logik der Mafia und der Selbstbereicherung und der Familienehre denkt, nicht? Als es einem amerikanischen Präsidenten und Führer der westlichen Welt zu Gesicht stünde, ne?
Auf jeden Fall. Wobei mir aufgefallen ist, im Vergleich zur ersten Präsidentschaft sehen wir diesmal gar nicht so viele Familie. Das war irgendwie in der ersten Präsidentschaft viel präsenter mit Tochter und Schwiegersohn und so weiter.
Das fand ich bin auch im Zweifel, ob die ihn noch so lieb hat. Also das ist sicherlich auch, ja, das ist Teil des Problems, glaube ich.
Aber wollen wir nicht über die Trumpsche Familie abschweifen. Denn da gibt es ja jetzt ein interessantes Spannungsverhältnis. Also eigentlich wollte ich auf ein paar theoretische Konzepte eingehen, aber jetzt, wo wir schon so in der Praxis drin sind, bleiben wir da, glaube ich, einfach dabei. In dem Kapitel Würdebesitz versus Würdeschutz heißt das, glaube ich, bei dir im Buch. Da bringst du einen ganz interessanten Punkt an, denn es heißt ja im Grundgesetz und so und in Texten zu Menschenrechten, die Würde des Menschen ist unantastbar, ja, ist sie, bums, aus. Und dann stellt sich natürlich so wie du sofort die Frage, naja, wenn sie das doch ist, ja, dann gibt es doch kein Problem, kannst ja gar nichts machen. Ne? Also offensichtlich ist dem nicht so. Was ist das für ein komischer Satz? Warum ist der so formuliert?
Es ist ja zunächst einmal ein Verfahrensstoß, nicht, mit dem das Grundgesetz nach der Präambel loslegt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, den Protokollen und dem, was man über die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes weiß, folgt, dann ist das sozusagen ein Bekenntnis zu dem, was im Jahr 1945 am allermeisten gefehlt hat. Beziehungsweise in Reaktion auf die totalitäre Zerstörung des 20. Jahrhunderts, in Reaktion sicherlich auch auf beide Weltkriege, aber natürlich auch auf den Faschismus und die Vernichtung und nicht nur, aber auch des europäischen Judentums durch Nazi-Deutschland, nicht, sehen sich die Mütter und Väter des Grundgesetzes dazu veranlasst, sozusagen ein Statement zu setzen. Ne? Was auch immer ein Staat oder dieser deutsche Staat in Zukunft noch tun sollte oder darf. Das ist übrigens eine Entwicklung, die sich etwa zeitgleich auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niederschlägt, wo die Würde auch gleich zu Beginn eine wichtige Rolle spielt. Also ganz, was auch immer ein Staat in Zukunft noch tut und tun darf, eines darf er nicht mehr tun, die Würde des Menschen antasten. Und jetzt ist dieser Satz seltsam formuliert, nicht? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn es denn doch so ist, dass dieser Satz eigentlich dazu dient, dem Staat aufzutragen, die Würde des Menschen nicht mehr anzutasten, dann ist ja fraglich, warum man die grammatikalische Form eines Indikativpräsens wählt. Denn wenn man behauptet, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, im starken Sinne, nicht, dann braucht man sie im Grunde ja auch gar nicht zu schützen. Zu schützen braucht man sie eigentlich nur, wenn das Gegenteil der Fall ist, nicht? Wenn die Würde des Menschen sozusagen antastbar und nicht unantastbar ist. Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler lösen dieses Verständnisproblem gern damit, dass man dass sie sagen, na ja, so ist es auch nicht gemeint, ja? Also im Sinne eines Faktums oder einer Indikativaussage im Präsens, sondern man sollte das verstehen und es geschickt so formuliert als eine besonders starke Forderung, nicht? Also die Würde des Menschen darf unter gar keinen Umständen angetastet werden. Wenn man jetzt aber als Philosoph auf die Würde oder Philosophin auf die Würdedebatte der letzten Jahrzehnte schaut, dann wird man feststellen, dass es ganz grob gesehen zwei Lager gibt bei der Ausdeutung des Würdebegriffs. Die einen sind nämlich tatsächlich der Auffassung im starken Sinne, dass die Würde etwas ist, was angeboren, ja, dem Menschen immer schon gegeben und im Kern auch nicht verletzbar oder antastbar ist, im starken Sinne. Und dann gibt es das andere Lager, dem ich auch zugehöre und sage, nein, das Gegenteil ist der Fall, ja. Die Würde selbst ist nicht angeboren. Sicher, mit dem Würdebegriff nehmen wir Bezug auf einen inhärenten, wie man sagt, dem Menschen als Menschen innewohnenden Wert. Aber die Würde selbst ist etwas, was im Laufe des Lebens ja vielleicht nicht erworben, aber in einer gewissen Weise erkämpft und immer wieder aufs Neue auch erkämpft werden muss und auch verloren, teilweise oder auch vollständig verloren gegangen, verloren werden kann oder auch von anderen Menschen einem genommen werden kann. Da muss man sich jetzt zunächst einmal entscheiden, ne? wenn man jetzt weiter über Würde spricht. Glaube ich an die Unantastbarkeit einer dem Menschen als Menschen immer schon innewohnenden Würde, dann habe ich die Schwierigkeit, dass ich mir solche Sätze wie die folgenden eigentlich nicht mehr verständlich machen kann. So, da hat mir jemand meine Würde genommen oder meine Würde ist verletzt oder es handelt sich um menschenunwürdige Lebensbedingungen. Das kann man im Grunde dann nicht mehr sagen, nicht? Wenn man davon ausgeht, dass die Menschenwürde etwas ist, was einem sowieso nicht genommen, auch nicht teilweise genommen und im Grunde auch nicht angetastet werden kann. Ja, oder bezieht man die andere Position und sagt, die Menschenwürde ist sehr wohl antastbar, nicht? Sie kann einem genommen, sie kann verletzt werden, aber dann hat man, wenn man so will, auch ein Problem, nämlich das Problem, dass die Würde durchaus nicht etwas ist, was dem Menschen, und zwar allen Menschen, immer schon gleichermaßen angeboren, gegeben ist.
Gefällt euch Vorpolitisch? Gefällt euch Vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf ko-fi.com/vorpolitisch gehen und spenden. Das ist ko-fi.com/vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank.
Genau, und dann kommen wir in so, ich sag mal, Grenzfälle. Am Beginn des Lebens, am Ende des Lebens vielleicht, wenn es irgendwas mit Person oder Vernunft zu tun hat, wie ja oft gerne gesprochen wird. Was ist mit den Leuten, die, keine Ahnung, einen Hirnschaden erlitten haben? Das sind bestimmt so Fälle, die du hier ansprichst.
Die sind natürlich besonders schwierig und trotzdem, sozusagen, was mich am Würdebegriff eben vor allem interessiert, ist die Rolle des Würdebegriffs für die Menschenrechte. Und hier eben insbesondere die Bedeutung von so Sätzen wie, der Mensch hat ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Ja? Also dem würde ich oder wollte ich gerne auf den Grund gehen. Was heißt das, ja? Ein Leben in Würde zu führen? Und ist das etwas, was man einem Menschen streitig machen kann? Oder leben wir immer schon im vollen Umfang in Würde? Kann man dieses menschenwürdige Leben mal mehr, mal weniger realisieren? Sind es immer nur andere, ja, die uns dieses Leben streitig machen? Können wir uns auch selbst auf eine Weise, ja, und das ist der, und wieder nochmal ein Rückbezug zu unserem zu dem Anfang unseres Gesprächs, können wir uns auch selbst würdelos verhalten, in dem Sinne, dass wir uns auf eine Weise anderen Menschen gegenüber verhalten, indem wir uns unsere eigene Würde verspielen? Das sind so interessante Fragen, die mich interessieren.
Das sind auch alles durchaus spannende Fragen, die ja auch mit den vier Konzepten zusammenhängen. Aber wie gesagt, wollen wir es heute mal nicht zu theoretisch machen. Da sei nochmal an dein Buch verwiesen, wen es interessiert. Da kann man das nachlesen. Es lohnt sich. Genau, aber wie du sagtest, diese verschiedenen Konzeptionen. Also ein Leben, ein Würde oder ein Leben, in dem einem die Würde nicht gewährt wird oder wo man sie nicht hat oder wie auch immer man es formulieren will. Ich glaube, das ist ziemlich schwer zu leugnen, dass es etwas in der Form gibt, wenn man die Bilder aus den KZs gesehen hat, wenn man denkt und sieht, wie es manchen Obdachlosen geht. Und wir können uns bestimmt beliebig viele furchtbare Beispiele ausdenken aus der realen Welt, wo man sagt, also welche Antwort haben denn Philosophen, die sagen, nein, das ist was, das hat man immer. Also da fällt mir quasi, fallen mir spontan Bilder ein, wo ich sage, wie kann man das da behaupten? Also kannst du das mal als Advocatus Diaboli verteidigen oder zumindest erklären, wie ein Verteidigungsansatz aussehen könnte?
Ja, also wenn ich das mit größtmöglichem Wohlwollen versuche, dann würde ich sagen, das, was diejenigen, die meinen, die Würde sei etwas, was im starken Sinne sagen, immer schon unhintergehbar gegeben und unantastbar ist, dann ist damit im Grunde gemeint die Gleichwertigkeit aller Menschen. Dem Menschen als Menschen innewohnender gleicher Wert. Gehen wir mal davon aus, das gibt es. Man kann sich natürlich fragen, woher wissen wir das, nicht? Wer hat dem Menschen diesen Wert gegeben und so? Aber nehmen wir mal an, wir folgten der Überzeugung, dass der Mensch als Mensch einen bestimmten Wert hat, durch den er von anderen Menschen als Mensch nicht unterschieden ist. Dann könnte man sagen, wenn wir das Würde nennen, diesen dem Menschen angeborenen Wert, nicht? Dann kann man die Würde des Menschen vielleicht nicht nehmen, weil der Wert halt eben da ist. Man kann diesen Wert vielleicht auch nicht antasten, weil der dem Menschen so, der lässt sich nicht antasten, nicht? Der ist ja sozusagen inhärent oder wohnt dem Menschen inne. Ich will gerne nachher noch ein bisschen erläutern, dass ich glaube, dass das würdevolle oder unwürdige oder das menschenunwürdige Leben sehr stark eine körperliche Dimension hat, auf die man sehr wohl, sagen wir, auch buchstäblich verletzend zugreifen kann. Aber man könnte halt dann sagen, das ist ein innerer, inhärenter Wert des Menschen. Und wir können Menschen so behandeln, als hätten sie den nicht. Und was man dann falsch macht, quasi im Sinne einer Art Farbenblindheit, nicht zu erkennen, dass wir es mit einem Menschen zu tun haben, der denselben Wert hat, gewissermaßen, wie ich. Und das könnte man als eine Würdeverletzung beschreiben, und dann würde man gewissermaßen meinen, eine soziale Praktik oder eine Verhaltensweise oder ein Verhalten anderen Menschen gegenüber, indem wir so tun, als wüssten wir nicht, ja, oder eine Situation, in der wir bestreiten, nicht, dass der andere Mensch einen gleichen Wert hat, obwohl er ihn hat. Ja, so. Also so könnte man sich das übersetzen.
Dann heißt, man ist sich dann da gar nicht so weit auseinander, sondern nur in der Beschreibung gibt's dann konzeptionelle Unterschiede.
Ja, also ich glaube, dass sozusagen das andere, das alternative, das konkurrierende Verständnis von Würde als etwas, was man sich gegenseitig zusichern, was man im Laufe des Lebens vielleicht erwerben, verteidigen muss, dass einem streitig gemacht wird, dass man und gegen Angriffe eben auch sozusagen vielleicht tatkräftig sozusagen verteidigen muss, dass dieses alternative Verständnis von Menschenwürde am ehesten man sich übersetzen kann, wenn man die Menschenwürde, so bezeichne ich das in meinem Buch, als verkörperte Selbstachtung umschreibt. Verkörperte Selbstachtung, das ist also die Verkörperung einerseits und die Selbstachtung andererseits. Ich hatte ja schon gesagt, dass in der wechselseitigen Zuerkennung von Würde wir zum Ausdruck bringen, dass wir, das ist die Gemeinsamkeit, von der du auch gerade sprachst, nicht, als Menschen uns als gleichwertig betrachten, und der philosophische Fachterminus dafür ist der der Achtung. Ja? Spätestens seit Kant heißt das Achtung. Ja, wenn man sich wechselseitig auf eine Weise anerkennt, in der man sich zum Ausdruck bringt, dass man gleichwertig ist als Mensch. Und wenn man im Leben geachtet wird, ja, das ist die psychologische These, nicht? Also wenn man im Leben geachtet wird von klein auf, ja, oder aber missachtet wird von klein auf, dann entwickelt sich entweder oder es entwickelt sich nicht eine innere Haltung zum eigenen Selbst, das wir als Selbstachtung bezeichnen. Ja? Und Selbstachtung ist, wenn man so will, das, was man empfindet, wenn man in den Spiegel schaut und sich sicher ist, ich bin ein gleichwertiger, wertvoller Mensch wie jeder andere. Und manche Menschen sagen, verspüren das und andere nicht. Ja? Und das ist immer auch die Folge davon, wie sie von anderen behandelt werden, nicht? Und wie sie von anderen in ihrem Leben behandelt worden sind. Ich sage manchmal gern, also eine der größten Ungerechtigkeiten im Leben, jetzt mal abgesehen von Reichtums- und Armutsverteilung, ist das Ausmaß an Selbstachtung, mit der wir mit der Menschen aus ihrer Erziehung kommen. Manche sehr stark mit sehr viel Selbstachtung und manche sehr schwach mit wenig Selbstachtung. Stichwort Resilienz. Es gibt die Möglichkeit, nicht mangelnde Selbstachtung im Laufe des Lebens zu kompensieren, aufzubauen und zu verteidigen. Und umgekehrt ist es auch möglich, eine frühkindlich erworbene Selbstachtung im Laufe des Lebens zu verlieren, weil man einfach in gesellschaftlichen Verhältnissen lebt oder plötzlich in welche hinein migriert, ja, in denen einem diese Achtung streitig gemacht wird. Und das holt man gewissermaßen nach innen, ja. Also man wird von anderen Menschen geachtet und holt das gewissermaßen als Selbstachtung nach innen, oder man wird von anderen Menschen missachtet und holt das als Selbstmissachtung nach innen. Und ein Leben, in dem man diese Gleichwertigkeit oder das Gefühl, ein gleichwertiger Mensch zu sein, in Achtung sozusagen verkörpern und auch verteidigen kann, wäre in meinem Verständnis ein Leben in Menschenwürde. Und ich glaube tatsächlich, dass das die inhaltliche Idee ist, die hinter der Theorie der Menschenrechte seit 1945 steckt, ein Leben in verkörperter Selbstachtung zu führen für alle Menschen weltweit.
Und das würde ja auch ganz gut passen, denn zwei Kapitel, die du in deinem Buch auch drin hast, die heißen einmal psychische und einmal physische Aspekte von Erniedrigung, beziehungsweise so ähnlich. Und das würde ja sehr gut passen, denn wie du sagtest, Erniedrigung, jemanden zum Zeigen, ich bin der Herr, du bist der Knecht, der Sklave. So, jetzt hatte ich Ärzte-Songtext im Kopf. Weiß nicht, ob du das kennst von den Ärzten.
Nee, das kenne ich nicht. Nein.
Gibt's auch einen Song. Kann ich dir später noch Nachhinein zuschicken. Ich schweife heute ständig
in den Shownotes.
In den Shownotes, genau, gibt's dann Ärzte. Genau, aber also dieses Herr-Knecht-Verhältnis, also das sehen wir ja auch bei Folter, sei sie psychologischer oder physischer Natur. Ne? Ich musste da denken, warum auch immer, ich weiß nicht, ob du es im Buch erwähnt hast oder ob das einfach so das Bild war, woran ich mich erinnern hatte, so dieses Bild von dem irakischen Gefangenen, der da auf diesem Stuhl steht mit der Kapuze über dem Kopf nackt und die, wie hieß sie, Lindsay, diese Soldatin, die ihn da irgendwie so am Halsband hatte oder wie das war, dieses ganz dramatische Bild von Abu Ghraib damals, wo die Amerikaner da eben gewisse Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Also das wäre ja so ein ganz klassisches Beispiel, wie man eben, ja, wie du sagtest, also man versucht, jemanden zu demütigen, auch mit der Absicht, dass diese Person das in sich selber dann aufnimmt und quasi ihren eigenen Wert bezweifelt. Ich glaube, das ist auch das, was man dann sprachlich mit Brechen oder Ähnlichem bezeichnet.
Richtig, also beim Demütigen und beim Brechen geht es halt eben nicht darum, jemanden zu töten, nicht? Sondern perfider und schlimmer noch, jemanden am Leben zu lassen, aber mit einer zerstörten Selbstachtung. Das ist das Sadistische. nicht an der Entwürdigung oder an vielen Formen der Entwürdigung, nicht? Also es wäre ja ein leichtes, sag mal, in einer solchen Situation Menschen zu töten, statt sie zu foltern, nicht? Aber das Perfide an dieser Art von Folter ist, dass man sie gerade nicht töten lassen lässt oder töten will, sondern am Ende leben lässt, aber zerstört, nicht? Zerstört, in ihrer Selbstachtung ruiniert, nicht? Also das menschenwürdige Leben ist ein Leben in Selbstachtung, und das menschenunwürdige Leben ist ein Leben ohne die Möglichkeit, sich auf achtungsvolle Weise zu sich selbst zu verhalten. Und es kann gewissermaßen dem Menschen durch unmenschliche Behandlung die Möglichkeit genommen werden, noch sich länger mit Selbstachtung anzuschauen. Jetzt gibt es eben diese besonders drastisch, dramatischen und historisch katastrophalen Beispiele, nicht? Und die paradigmatischen Fälle sonst in der Würde-Diskussion sind natürlich immer auch das Konzentrationslager, nicht? Oder die Gestapo-Haft und so. Ich habe immer so ein Problem mit diesen etwas drastischen oder dramatischen Beispiele, weil die ja relativ wenig mit unserem Alltag zu tun zu haben scheinen. Jedenfalls unserem Alltag, also mit dem Alltag der meisten Menschen hoffentlich, ne? So. Und trotzdem kommt es auch in anderen eher alltäglichen Zusammenhängen zu menschenunwürdiger Behandlung, nicht? Und da, wie du das schon angedeutet hast, ist es, glaube ich, oft sinnvoller, einfach Beispiele zu nehmen, die weniger dramatisch sind, nicht? Weil manchmal uns in der ganzen, sagen wir, Brutalität solcher Szenen wie diese Fotos aus Abu Ghraib oder so, das Guantanamo und so weiter, einem auch die begriffliche Schärfe so ein bisschen verloren geht. Auch in weniger dramatischen Fällen, wenn es um Demütigung geht, oder denken wir vielleicht an die Oval Office Szene nochmal oder an die Szene zum Anfang von des ersten Teils von der Party. Ich würde schon auch sagen, auch wenn das wieder etwas dramatisch klingt, dass Versuche der Demütigung, sagen wir, interpersonale, zwischenmenschliche Kriegserklärungen sind, nicht? Also es sind der Versuch, wie du es jetzt auch nochmal gesagt hast, sich zum Herrn über einen Knecht oder zur Herrin über einen Knecht aufzuschwingen. Und dieser Versuch geht sozusagen mit dem Versenden einer entmenschlichenden, wenn man so will, im drastischen Fall Botschaft einher. Du bist, wenn man so will, ausgestoßen aus der Gruppe jener, die als Menschen gleichwertig zählen. Das gibt es jetzt in unterschiedlich dramatisch und katastrophal und schwerwiegenden sozusagen Formen. Ja. Es hat aber, glaube ich, jede Entwürdigung, ich sag mal, drei Dimensionen, die wir vielleicht kurz auflisten sollten. Zwei hast du schon genannt, und die erste ist auch schon im Grunde thematisch gewesen. Entwürdigungen haben immer eine soziale Dimension, eine psychische Dimension und eine körperliche Dimension oder eine physische Dimension. Die soziale Dimension der Entwürdigung ist diese schon genannte Botschaft: Du bist kein Mensch, der als gleichwertig zu zählen ist. Ja, du bist am Ende vielleicht sogar gar kein Mensch, ja? Sondern, wie es vielleicht dann im faschistischen, nationalsozialistischen Jargon jetzt alles in Anführungszeichen heißt, ein Untermensch oder Ungeziefer. Das ist sozusagen eine besonders drastische Form des Entzugs von Achtung auf der sozialen Ebene. Dann gibt es die im engeren Sinne psychische Dimension der Demütigung. Also wer das erlebt, diesen radikalen Achtungsentzug, erlebt das oft auf psychische Weise oder seelische Weise als demütigend und, sag mal, zumindest als Angriff auf meine Selbstachtung oder vielleicht sogar als Verlust der Selbstachtung, denn das kennen vielleicht doch auch viele Menschen aus dem Alltag, aus unglücklichen Beziehungen, Freundschaften, Familienverhältnissen, dass wenn man eine ganze Weile sehr schlecht von anderen Menschen behandelt wird, nicht, dann fängt man irgendwann an, sich diese schlechte Behandlung auf selbstabwertende Weise zu eigen zu machen, auf eine völlig perfide und gemeine Art. Das ist die psychische Dimension. Und dann gibt es den physischen Aspekt der, wenn man so will, Erniedrigung, der sehr oft mit Entwürdigungen einhergeht. Und das ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig, auch nochmal, um diese Szene im Oval Office und auch das beim Paten zu verstehen. In Zusammenhängen der Menschenwürde, also wenn wir vom menschenwürdigen Leben sprechen, dann findet man sehr häufig so Formulierungen wie, Menschen unterwerfen andere Menschen oder sie beugen andere Menschen. Sie brechen, man spricht vom Rückgrat, ja, das intakt sein kann oder gebrochen werden kann. Man spricht von Kriecherei oder jemanden zu Boden drücken. Und so. Das sind ganz oft physisch konnotierte Metaphern, die anzeigen, dass die, ich sag mal, dass die Würde was mit dem aufrechten Gang zu tun hat. Ja? Damit aufrecht zu leben. Und das ist das, was beim Versuch der Demütigung im Sinne von jemanden zu knechten, auch auf eine physische Weise versucht wird, nämlich jemanden am Boden zu halten, ihn kleiner zu machen, als er ist, jemanden zu brechen. Und diese physische Dimension ist, glaube ich, wichtig, wenn man, glaube ich, auch den Sinn verstehen will, dieser Formulierung, die ich eben ins Spiel gebracht habe, dass Menschenwürde eben verkörperte Selbstachtung ist. Nicht? Also ein Leben in Menschenwürde oder verkörperter Selbstachtung, so mein Vorschlag, wäre ein Leben frei von Missachtung, Demütigung und körperlicher Erniedrigung.
Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Jetzt hatten wir in unserem ersten Gespräch ja sehr viel über Menschenrechte gesprochen und jetzt geht es der Fokus eher auf Menschenwürde. Du hast die ja auch als Begriffspaar für den Titel gewählt. Gibt es einen Unterschied zwischen einer Menschenrechtsverletzung und einer Menschenwürdeverletzung?
Ja, das ist eine sehr komplizierte Frage, über die ich lange nachgedacht habe und ich bin mir noch nicht ganz sicher, nicht, ob der Vorschlag, den ich in meinem Buch mache, jetzt wirklich alle überzeugt. Aber tatsächlich sind es zwei größere Mengen, die eine Schnittmenge bilden, also Menschenwürdeverletzungen und Menschenrechtsverletzungen. Und wenn ich sage, es sind zwei jeweils größere Mengen, die eine Schnittmenge bilden, dann ist damit auch gesagt, es gibt Menschenrechtsverletzungen, die keine Menschenwürdeverletzungen sind. Und es gibt Menschenwürdeverletzungen, die keine Menschenrechtsverletzungen sind. So. Dazu müsste man jetzt relativ viel sagen. Aber das ist jetzt erstmal die Mengenlehre, nicht? Also die ich vorschlage und die sich richtet gegen eine etwas vorschnelle Identifikation beider Mengen miteinander. Also wenn man sagt, die Menschenrechte sollen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, dann ist natürlich jeder Angriff auf die Menschenrechte auch ein Angriff auf die Menschenwürde. So. Und wenn man sagt, der Mensch will ein Leben in Menschenwürde führen und dieses Leben soll durch Menschenrechte verletzt, sozusagen garantiert und sichergestellt werden, dann ist vermutlich auch jede Verletzung der Menschenwürde irgendwie die Verletzung eines Menschenrechts. So. Gegen diese Position wende ich mich tatsächlich und sozusagen aus jeweils einem guten Grund. Betrachten wir zunächst einmal die Menschenrechte. Ich glaube, dass die Menschenrechte sozusagen oder der Begriff der Menschenrechte steht für die Notwendigkeit, politische Herrschaftsverhältnisse zu regulieren. Das ist nicht etwas, was der Mensch schon im Naturzustand gehabt hat, sondern das sind Forderungen, die sich ergeben, wenn Menschen unter Bedingungen politischer Herrschaft zusammenleben, nicht? Und wenn diejenigen, die beherrscht werden, in die Situation kommen, von denen, die herrschen, etwas fordern zu können. Das ist eine relativ neue, nämlich moderne Entwicklung. Das findet sich vor dem 17. und 18. Jahrhundert so noch nicht. Nämlich diese Idee, dass ich sag mal, des Gesellschaftsvertrages, wenn man so will, dass wir unsere Macht nur unter der Bedingung an staatliche Oberhäupter delegieren werden, wenn sie uns im Gegenzug zusichern, ganz bestimmte fundamentale Rechte, die wir haben, nicht zu verletzen. Ja, das ist, glaube ich, die Idee der Menschenrechte. Und das bedeutet aber auch, das ist nicht unumstritten, aber es ist eine der zentralen Thesen meines Buches, dass Menschenrechte nur verletzt werden können von denen, die politisch gesehen die Herrschaft innehaben. Wir als Privatpersonen, die abends in der Kneipe in einen Streit zueinander geraten, miteinander geraten, wir können das Strafrecht verletzen, wir können auch moralische Regeln verletzen, aber nicht unsere Menschenrechte. Ne? Sondern die Menschenrechte regulieren Herrschaftsverhältnisse. Und diejenigen zur Einhaltung von Menschenrechten verpflichtet sind sozusagen diejenigen, die herrschen, ja, gegenüber denen, die beherrscht werden. Und das sind oftmals jedenfalls diejenigen, die staatliche Institutionen repräsentieren oder ihnen vorstehen oder für den Staat Exekutive, Legislative oder Judikative Aufgaben übernommen haben. Das vielleicht nur ganz kurz vorweg noch zum Begriff der Menschenrechte, über den wir im letzten Gespräch etwas ausführlicher gesprochen haben. Und jetzt glaube ich, dass nicht jede Menschenrechtsverletzung immer schon, sagen wir mal, die Tiefendramatik hat, auch die Würde eines Menschen zu verletzen. Ja? Es ist zwar so, dass die Menschenrechte die Menschenwürde oder das menschenwürdige Leben ermöglichen oder garantieren, schützen und sicherstellen sollen, aber nicht schon jede Verletzung eines Menschenrechts dringt so weit, ja, in das Selbst der jeweiligen Opfer vor, dass mit jeder Menschenrechtsverletzung per se schon die Botschaft ausgesendet wäre, du zählst als Mensch überhaupt nichts. Ja? So. Also die Menschenwürdeverletzung setzt eine gewisse Entmenschlichung. Die Menschenwürdeverletzung setzt eine gewisse Entmenschlichung voraus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel demonstrieren will gegen eine Nazi-Demonstration und man verbietet diese Gegendemonstration, dann mag das unter Umständen vielleicht eine Verletzung meines Menschenrechts auf Demonstrationsfreiheit sein, nicht? Aber ist das per se schon eine Entwürdigung, nicht? Ich würde sagen, nein. Wenn ich aber sozusagen im Zuge dieser Gegendemonstration von der Polizei stundenlang festgehalten oder eingekesselt werde, und zwar so lange, bis ich mir dann vielleicht selbst in die Hose mache, weil ich nicht rauskomme aus diesem Kessel, nicht? Dann schlägt vielleicht diese Verletzung meines Rechts auf Demonstrationsfreiheit zunehmend um in eine Entwürdigung. Aber es muss etwas hinzukommen, nämlich eine entmenschlichende Dimension. Ja, das nur zum ersten, zu der einen Seite, nicht? Zu der einen Schnittmengenseite, nämlich dem Unterschied von Menschenrechtsverletzungen, die Menschenrechtsverletzungen sind, und Menschenrechtsverletzungen, die derart gravierend sind, dass sie auch die Menschenwürde verletzen. Und im umgekehrten Fall kann ich es vielleicht etwas kürzer machen. Ich glaube tatsächlich, dass Würdeverletzungen und Menschenwürdeverletzungen eben nicht einfach nur staatlicherseits verübt werden können, sondern durchaus auch im Privaten vorkommen. Also wenn Menschen zum Beispiel in Partnerschaften oder in Familien sich gegenseitig auf eine derart erniedrigende Weise sozusagen behandeln, dass man von einer Entwürdigung sprechen kann, dann liegt unter Umständen eine Menschenwürdeverletzung vor, aber aus den Gründen, die ich eben genannt habe in Bezug auf die Menschenrechte, die eben nur von staatlichen Funktionsträgern oder öffentlichen Funktionsträgern verletzt werden können, keine Menschenrechtsverletzung.
Das klingt für mich sehr plausibel. Ich gucke gerade auf die Zeit. Es ist immer super spannend mit dir. Die Zeit verfliegt. Aber in Anbetracht, dass ich immer so versuche, ungefähr bei einer Stunde zu bleiben, vielleicht ein letztes Thema.
Ja,
schon. Denn wir sehen ja, dass die Begriffe sind in Mode. Ja, das ist auch schön, finde ich gut, dass die Menschen über Menschenrechte und Menschenwürde sprechen und die verteidigen und anrufen und denen einen gewissen Wert zumessen. Was mir aber auch auffällt, ist, dass die Ansprüche wachsen, glaube ich, hast du geschrieben. Steigende Ansprüche, glaube ich, hast du es genannt. Und was ich mich jetzt frage, sind das alles berechtigte Anforderungen? Erleben wir hier auch einfach etwas, das man als Concept Creep bezeichnet, dass also, weil die Menschenrechte und die Menschenwürde so hoch im Kurs stehen, zumindest bei uns im Westen, dass man die einfach auch gerne anruft, um sich, sag ich mal, Dinge zu erschleichen, die da eigentlich vielleicht gar nicht dazugehören. Wie stehst du dazu?
Ja, es gibt ja merkwürdigerweise alle möglichen, auch sich widerstreitenden Entwicklungen, auch in Bezug sozusagen jetzt auf die öffentlich-politische Verwendung der Kategorien Menschenrechte und Menschenwürde. Es gibt, ich bezeichne das eine eher als eine inflationäre Entwicklung und das andere als eine dem unmittelbar entgegenstehende deflationäre Entwicklung. Also es gibt ja auch die, und darüber haben wir beim letzten Gespräch etwas ausführlicher gesprochen, die sagen, bleib mir weg mit Menschenrechten, alles unrealistisch und bei Menschenwürde und so weiter, das sind alles irgendwelche schönen Ideen, das hat aber mit der Wirklichkeit nichts zu tun und so weiter. Und sieh mal, diejenigen, die Menschenrechte im Munde führen, die verletzen sie ja auch und so weiter, als also unbrauchbare Konzepte. Ne? So, und in der Tat beobachte ich zum Beispiel im Zusammenhang des Gaza-Krieges, aber auch schon im Zusammenhang des Ukraine-Krieges, dass rhetorische Bezüge auf Menschenrechte und Menschenwürde keine besonders herausragende Rolle spielen. Nicht? Das hat auch was mit dem Wiedererstarken, wenn man so will, des Neorealismus oder des Realismus in den internationalen Beziehungen zu tun. Das ist ja, wenn man so eine Theorie, die über Menschenrechte lacht, ne? Im Grunde sich nur lustig macht. Und da kann man sich jetzt fragen, was bedeutet das für mein Buch, ja? Oder was bedeutet das für die Theorie von Menschenrechten und Menschenwürden? Ja, man kann sagen, braucht man jetzt gar nicht mehr sich mit beschäftigen, spielt eh keine Rolle. Oder jetzt erst recht, ja? Jetzt, wo es so sehr auf dem Spiel steht oder fast in Vergessenheit gerät, ist vielleicht an das historische Erbe und das dringliche Erbe von Menschenrechten und Menschenwürde zu erinnern. Das ist das eine. Und zum anderen beobachtet man aber eben auch in identitätspolitischen Debatten, eine völlige Inflationierung des Gebrauchs von Menschenrechten. Ne? Alles Mögliche sind Menschenrechte. Transrechte sind Menschenrechte. Frauenrechte sind Menschenrechte. Und so. Da ist ja immer auch teilweise was dran. Ja? Es gibt einen gewissen Hang, alles Mögliche, was man rechtlich gerne hätte, da in der Rhetorik von Menschenrechten zu frame, oder auch mit Bezug auf die Menschenwürde, alles Mögliche, was einem so Unangenehmes zustößt im Leben, gleich als eine Verletzung meiner Menschenwürde zu bezeichnen. Also die in einer gewissen Weise sind die beiden Konzepte oder Begriffe auch Opfer ihres Erfolgs, ne? So wie du das schon angedeutet hast. Und deswegen ist es nicht nur wichtig, ne, den Zusammenhang von Menschenrechten und Menschenwürde hochzuhalten, sondern gleichzeitig auch sagen, eine plausible Verwendung beider Begriffskonzepte einzugrenzen. Ne? Zum Beispiel, indem man sagt, es ist nicht alles Menschenrechte, sondern Menschenrechte sind Rechte, fundamentale Rechte, die allen Menschen weltweit gleichermaßen gewissermaßen zukommen, und zwar gegenüber denen, die jeweils vor Ort die politische oder öffentliche Herrschaft repräsentieren. Das ist ein Zuschnitt am Begriff der Menschenrechte. Und gleichzeitig zu sagen, die Menschenrechte, die sollen uns nicht ein umfassend gelingendes oder glückliches Leben ermöglichen, sondern sie sollen es aber auch nicht nur, sagen wir mal, ein nacktes Überleben sichern, sondern, wie ich gerne sage, etwas dazwischen. Ja? Das menschenwürdige Leben, nicht? Das ist mehr als bloß nacktes Überleben. Das verwechseln manchmal die sagen, ja, zum Beispiel Bürgergeld, das muss aus den unterschiedlichsten Gründen so niedrig sein, dass man damit gerade mal leben kann. Nicht? Das ist nicht die Idee. Die Idee vom Bürgergeld ist, dass man menschenwürdig leben kann. Das ist eine sozialstaatliche Herausforderung, aber das ist die durch das Grundgesetz vorgegebene Idee. Also in dem Sinne sozusagen fordert das menschenwürdige Leben schon mehr als nacktes Überleben, aber es ist auch bescheidener als eine umfassende Theorie des Glücks. Also das menschenwürdige Leben ist vielleicht eine Vorstufe zum glücklichen Leben, aber man sollte die Verwendung des Würdebegriffs nicht so inflationieren, dass man damit gewissermaßen alles konnotiert oder bezeichnet, was man so braucht, um ein gutes oder gelingendes Leben zu führen, das einen glücklich macht.
Danke für diese Einschätzung, und ich finde, das war ein ganz gutes Schlusswort. Arndt, wie immer sehr spannend. Danke für deine Zeit. Das war Arndt Pollmann mit Menschenrechte und Menschenwürde zur philosophischen Bedeutung eines revolutionären Projekt. Danke dir, Arndt.
Herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht. Danke.
Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.